Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Gründonnerstag und denken dabei an den letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat und wo sie gemeinsam das Passamahl gehalten haben. Ein Mahl, das die Juden auch heute noch alljährlich feiern und dabei an die Knechtschaft in Ägypten und an die Befreiung denken, vor allen Dingen die Befreiung durch das Blut eines unschuldigen Lammes, das sie damals ja an die Türpfosten schmieren sollten, um vor dem Todesengel bewahrt zu bleiben. Und dieses Mahl war eine richtige Mahlzeit mit Lammfleisch, bitteren Kräutern, Wein und ungesäuerten Brot. Alles, was es da zu essen gab, hatte eine Bedeutung. Die bitteren Kräuter zum Beispiel sollten an die Bitterkeit der Sklaverei erinnern. Die gemahlenen Nüsse gemischt mit Rotwein sollten an die Tonerde erinnern, aus denen die Ziegel gebrannt wurden, die sie schleppen mussten. Das geschlachtete Lamm an die Rettung durch das Blut, was ich gerade erwähnt habe, dass die Israeliten an ihre Türpfosten schmierten und so verschont geblieben sind. Und dann das ungesäuerte Brot, ein Brot, das man schnell backen kann, wo nicht erst der Teig gehen muss. Es musste auch schnell gebacken werden, denn sie mussten schnell ausziehen in der Nacht, als sie befreit wurden aus der Sklaverei. Es war bei den Juden schon immer so, dass man zusammen eben diese Mahlzeit aß, aber dass während dieser Mahlzeit einmal das Brot gebrochen wurde und auch der Kelch mit Wein herumgereicht wurde. Im frühen Christentum feierte man noch immer so das Abendmahl als richtige Mahlzeit. Auch heute wird das manchmal noch gemacht und wird Agape-Mahl genannt, also Liebesmahl, wo man sich auch gegenseitig dient und wo man alles miteinander teilte, was man hatte. Also jeder hat auch mitgebracht von zu Hause, was er an Essen hatte, und dann hat man in der Gemeinschaft zusammen gegessen und gleichzeitig in dieser Mahlzeit dann auch das Abendmahl gehalten, in Erinnerung an Jesus Christus, der dem Wein und dem Brot des Passamahls ja eine ganz neue Bedeutung gab. Das haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört und wir hören das auch jedes Mal, wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Als Predigttext ist uns heute ein Text aus dem 1. Korintherbrief gegeben. Auch dort kamen die Christen zusammen zum Essen und Trinken und um Abendmahl zu feiern. Aber Paulus war sehr unzufrieden damit, wie die Korinther das gemacht haben. Er war sauer, weil er wahrgenommen hat, dass die Korinther einerseits geizig waren. Jeder hat nur das gegessen, was er selber mit hatte und wollte das auch nur für sich. Andererseits haben sie Völlerei betrieben, haben sich richtig vollgestopft, sogar betrunken, schreibt er. Und damit ist er natürlich überhaupt nicht einverstanden. Er sagt, auf diese Art und Weise entehrt ihr den Leib Christi, das Opfer Jesu Christi. Ich lese uns diesen Text vor. Eigentlich sind es nur die Verse 23 bis 26, der Predigttext, aber ich möchte ein paar Verse mehr lesen, damit man den Zusammenhang versteht. Aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus schreibt, was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Zunächst höre ich davon Uneinigkeit bei euren Versammlungen. Etwas Wahres muss wohl daran sein. Allerdings muss es auch zu Spaltungen unter euch kommen, denn nur so wird sichtbar, wer sich im Glauben bewährt hat. Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Weil jeder das isst und trinkt, was er mitgebracht hat, bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Soll ich euch dafür auch noch loben? Darauf könnt ihr lange warten. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wir haben also mit der Schriftlesung von vorhin zwei unterschiedliche Abendmahlsituationen vor uns. Einmal den Abend, wo Jesus Christus das Abendmahl, so wie wir es heute feiern, eingesetzt hat, wo eine sehr traurige und leidvolle Stimmung herrschte und wo Jesus davon sprach, dass einer ihn verraten würde. Und dann, circa 20 Jahre später, die Situation in Korinth, wo das Abendmahl unter den Christen gefeiert wurde, so wie es Jesus gewollt hatte, allerdings in maßlosen und unmoralischen Zusammenhängen. Paulus empfindet das Verhalten der Korinther ebenfalls als Verrat am Leib Jesu. Und dieser Vergleich, liebe Gemeinde, hat mich zum Nachdenken gebracht, zum Nachdenken darüber, inwieweit wir als Gemeinde nach 2000 Jahren das Opfer Jesu Christi begreifen in seiner Größe und Tiefe. Wissen Sie, dass Judas ein Verräter war? Ich glaube, das ist uns allen klar. Ihm waren 30 Silberstücke so viel wert, um seinen Freund Jesus zu verraten. Und manch einer von uns denkt vielleicht, sowas wie Judas getan hat, würde ich niemals tun. Aber ist das wirklich so? Sind wir nicht auch manchmal Versuchungen ausgesetzt, wo uns unser eigener Leib wichtiger ist als das Opfer Jesu Christi am Kreuz? Gibt es nicht auch für uns Situationen, wo uns unsere Ehre, unser Ansehen, unsere Tradition, unser Wissen mehr wert sind als unsere Treue zu Jesus? Sind all diese Dinge nicht vielleicht sogar zu vergleichen mit diesen 30 Silberstücken, die Judas so gereizt haben und überzeugt haben? Den Korinthern waren ihre Bäuche und ihre Befriedigung wichtiger als das Mahl des Herrn in Ehren zu halten. Letzten Endes hatten sie noch gar nicht wirklich begriffen, dass Jesus genau auch für diese Sünde gestorben ist, nämlich für Völlerei und Egoismus und Gier. Jesus starb auch für die Gier des Judas. Er starb auch für Petrus, der ihm erst hoch und heilig versprach, ich werde dich niemals verlassen, ich würde mit dir in den Tod gehen. Und dann? Er verließ ihn, er verleugnete ihn 3-mal, genau so wie Jesus es prophezeit hatte. Und die anderen 10 Jünger, von denen wird fast nie berichtet, aber es gibt diesen Vers in Matthäus 26, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Vielleicht nicht jeder für 30 Silberstücke, aber wohl, um das eigene Leben zu retten. Sind wir so viel besser als diese 12 Jünger, als die frühen Christen in Korinth? Vielleicht kennen Sie solche Versuchungen nicht, ich kenne sie. Manchmal fällt es mir schwer, Jesus treu zu sein, wenn mein eigenes Leben, mein eigenes Glück bedroht ist. Manchmal fällt es mir schwer, Jesus treu zu sein, wenn ich seine Wege nicht verstehe, wenn sie in meinen Augen nicht gut sind, wenn ich das Gefühl habe, es gibt doch viel bessere Wege, die ich gehen könnte. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind und mit offenen Augen in den Spiegel schauen, dann erkennen wir ein Stück der Gier des Judas auch in uns und ein Stück der Schwachheit des Petrus und auch ein Stück der Selbstsucht der Korinther. Aber das Gnädige ist, dass unsere Schwachheit, unsere Selbstsucht, unsere Gier kein Hindernis ist für Gott, seinen Willen mit uns und mit dieser Welt auszuführen. Mitten im Verrat geschah Gottes Wille. Und mitten in der Schwachheit bleibt Jesu Liebe bestehen. Und mitten in der Selbstsucht entsteht eine Kirche, die jetzt schon über 2000 Jahre alt ist. Gott ist ein mächtiger und ein souveräner Gott. Unsere Schwachheit und Sünde wird seinen Willen mit dieser Welt nicht hindern. Jetzt leben wir aber weder zu Jesu Zeit noch 20 Jahre danach. Wir leben 2000 Jahre später. Und ich glaube, unsere Versuchungen heute sind andere, als es sie damals waren. Völlerei vor oder nach dem Abendmahl, ist für uns kein Thema mehr, weil wir das Abendmahl in sehr konzentrierter und abgespeckter Form feiern. Wir nehmen auch kein Geld dafür, dass wir Jesus verraten. Aber wir sind anderen Versuchungen ausgeliefert. Wir verraten Jesus oder uns auch als Christen, wenn wir schlecht über andere reden, wenn wir im Urteilen stecken bleiben, wenn wir andere in ein schlechtes Licht stellen, dann ist der Hochmut in uns und wir machen Jesus keine Ehre damit. Wenn wir die Art und Weise, wie andere vielleicht Gott loben und preisen, schlecht machen, wenn wir festhalten an schlechten Verhaltensweisen, an Wutausbrüchen und Zorneshandlungen und wenn wir die Verletzungen, die wir damit anderen zufügen, einfach in Kauf nehmen. Wenn wir mit ausgeklügelten Worten alles hinterfragen und uns in theologische Diskussionen verstricken und dabei meinen, besonders fromm zu sein. Wir enttäuschen Jesus, wenn wir unser Recht auf uns selbst festhalten und meinen, es besser zu wissen. Wenn wir an Dingen festhalten, die uns stagnieren lassen in unserem Glaubensleben, anstatt uns weiterzubringen. Aber wie können wir solchen Versuchungen widerstehen, solchen Anfechtungen? Wie können wir unseren Glauben so leben, dass es Jesus alle Ehre gibt, dass es seinen Namen ehrt? Wir können dies auf zweierlei Weise, einmal so, wie Jesus es gesagt hat und einmal so, wie Paulus es gesagt hat. Zuerst zu Jesus. Er hat gesagt an diesem Abend zu dreien seiner Jünger, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachen und beten. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass wir ohne Wachen und Beten Anfechtungen widerstehen können. Und wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass dieses Wachen und Beten routinemäßig vor sich geht, ganz von allein, bequem. Nein, meine Erfahrung ist die, dass es manchmal ein richtiger Kampf ist. Ein Ziehen und Zerren in unserem Inneren, genauso wie Jesus es damals im Garten Gethsemane an jenem Abend erlebt hat. Er hat gewacht und gebetet, damit er selbst nicht in Versuchung kam, alles hinzuschmeißen und sein eigenes Leben zu retten. Damit er nicht in Versuchung kam, seinen eigenen Weg für den besseren zu halten. Glaube allein genügt dann nicht. Petrus dachte auch, sein Glaube wäre stark genug, aber er war es nicht. Er verleugnete Jesus wenige Stunden später. Er hat nicht gewacht und gebetet. Liebe Gemeinde, ich denke, manchmal geraten wir in Situationen in unserem Leben, die sich ähnlich anfühlen wie der Kampf, den Jesus durchgemacht hat im Garten Gethsemane. Und dann können wir nichts anderes tun, als das, was er auch getan hat, nämlich wachen und beten, betteln und flehen. Selig sind die, die arm im Geist sind, ist die erste Seligpreisung. Man kann sie auch umschreiben, selig sind die, die betteln um den Heiligen Geist. Und das passiert genau in solchen Augenblicken, wo wir spüren, wir sind zu schwach, um treu zu sein. Mich begleitet in solchen schweren Zeiten auch ein Gebet von Betsy ten Boom, Elisabeth eigentlich, die Schwester einer bekannten holländischen Missionarin Corrie ten Boom. Beide, beziehungsweise die ganze Familie, hat im Zweiten Weltkrieg Juden vor dem Holocaust gerettet, aber sie wurden dann selbst in Konzentrationslager gebracht und Betsy starb dort dann auch 1944. Aber eines der Gebete, das Betsy gebetet hat, hat Corrie sehr beeindruckt und als ich das gelesen habe, mich auch. Und es begleitet mich eben in solchen Zeiten. Sie hat gebetet, Herr, mache mich willig, willig gemacht zu werden, mich dir völlig hinzugeben. Mache mich willig, willig gemacht zu werden, mich dir völlig hinzugeben. Das heißt, sie ist noch einen Schritt sozusagen an die Wurzel gegangen, weil manchmal fehlt uns auch der Wille, Jesus treu zu sein. Manchmal fehlt uns der Wille zu kämpfen, zu wachen und zu beten. Wir hätten es gern bequem. Wir möchten gern gesegnet werden. Wir möchten, dass es uns gut geht. Aber das Leiden auszuhalten, dass der Weg eines Christen auch mit sich bringt, das ist schwer. Das zerrt an uns. Mache mich willig, willig gemacht zu werden, mich dir völlig hinzugeben. Schenk mir den Willen, Gott. den Willen dazu, dir treu zu sein, Jesus treu zu sein, zu jeder Zeit. Oft fehlt uns genau der Wille, wenn wir in Anfechtung und Versuchung geraten. Vielleicht erinnern Sie sich an irgendeine Situation, wo Sie mal in Versuchung waren. Am Ende geht es nur darum, was will ich? Und oft wollen wir der Versuchung nachgeben. Wir sprechen hier nicht von Hingabe oder Unterordnung an einen anderen Menschen, der diesen Gehorsam oder diese Hingabe missbrauchen könnte. Das war ja gerade zu der Zeit, als Betsy gelebt hat, das große Problem in Deutschland. Das gab es da ja genug, diesen blinden Gehorsam, der viel Unheil und Leid gebracht hat. Aber wenn wir uns Gott hingeben, missbraucht Gott nicht unsere Hingabe. Es geht um Hingabe und Vertrauen an den Herrn, der bereit war, für dich zu sterben und sich dir zuerst hinzugeben. Er wird deine Treue und deine Hingabe niemals missbrauchen. Menschen tun das, aber Jesus nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie wahr? Ich denke, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Wie können wir das schwache Fleisch besiegen und überwinden? Wir können das, indem wir es mit dem willigen Geist durchtränken und stark machen, indem wir zu Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, dass er in uns Raum bekommt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das Zweite, was wir tun können, ist das, was Paulus getan hat, was er den Korinthern gesagt hat. Er schreibt: Ich habe von dem Herrn empfangen und das gebe ich an euch weiter. Und dann sagt er die Worte, wie Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Das heißt, wir geben das weiter, was wir von Jesus empfangen haben. Wir lesen in der Bibel, wir ernähren uns vom Wort Gottes, wir bleiben im Gebet, wir verlassen die Gottesdienste nicht oder die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir bleiben aufrichtig vor Gott und denken immer wieder daran, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir aus Gnade gerettet sind. Vielleicht ist es uns manchmal langweilig, immer wieder dieselbe Botschaft zu wiederholen, aber davon leben wir, dass wir das immer wieder erinnern, dass wir aus Gnade gerettet sind und dass Jesus sich selbst hingegeben hat. Wir wiederholen dieses Ritual, das Abendmahl, um genau dieses Bewusstsein in uns wachzuhalten, damit wir eben nicht einschlafen und müßig werden oder überheblich werden. Es ist wichtig, dass wir immer wieder das Wort Gottes verkündigen und dass wir es hören. Und dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir auch Täter des Wortes werden. Dass wir die Sakramente feiern und dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken, anstatt uns gegenseitig zu verurteilen und runterzuziehen. Wir sind heute hier und auch in den nächsten Tagen, um an diesen Leidensweg und an die Auferstehung Jesu Christi zu denken. Wir wollen Jesus Christus verstehen lernen, ihn begreifen lernen. Wir wollen sein Leiden begreifen und daraus die Freiheit bekommen, nicht als Deckmantel für das Böse, nämlich dass wir uns einfach Versuchungen hingeben, weil wir wissen, uns ist vergeben, sondern weil wir lernen wollen, Jesus treu zu sein, uns wirklich von innen heraus, unser Fleisch von innen heraus verändern und durchtränken zu lassen mit dem Geist und dem Willen Gottes. Wir wollen lernen, uns nicht den Versuchungen hinzugeben, weil sie uns doch nur für einen winzigen Augenblick Glück und Zufriedenheit schenken, aber so viel großes inneres Unheil nach sich ziehen. Jeder von uns hat die Erfahrung schon mal gemacht. Wir wollen Demut lernen und Leiden aushalten. Wir wollen lernen, nicht uns selbst, unseren Genuss, unser Glück, unser Ansehen, unseren Besitz in den Vordergrund zu stellen, sondern wir wollen wirklich ganz und gar Jesus gehören und uns seinem Willen unterordnen, weil wir wissen und weil wir darauf vertrauen, dass sein Wille gut ist für unser Leben. So wie Jesus damals vertraut hat, dass Gottes Wille, auch wenn er in dem Augenblick so schwer war, gut war. Jeder prüfe darum immer wieder sich selbst, ob er in Gefahr ist, sich von Jesus zu entfernen. Jeder prüfe sich selbst, ob er in Gefahr steht, seinen Glauben zu verlieren, preiszugeben. Oder Jesus aus Angst, um das eigene Leben zu verlassen oder seinen Namen keine Ehre zu machen, aus Gier nach eigener Befriedigung. Und egal zu welchem Ergebnis du kommst beim Nachdenken, der Weg, den Jesus für dich hat, der ist unendlich viel besser als der Weg, den du vielleicht im Augenblick für den besseren hältst. 30 Silberstücke mögen es uns wert sein, Jesu Liebe aufs Spiel zu setzen. Aber er hat sein Leben für dich hingegeben. So viel war und bist du ihm wert und wirst du ihm wert sein, damals so wie heute. Und seine Liebe bleibt bestehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.